Eine Erinnerung an Solferino. Der blutige Sieg von Magenta hatte der französischen Armee die Tore von Mailand geöffnet. Die Begeisterung der Italiener wuchs zur Fieberhitze. In Pavia, Lodi und Cremona waren die Befreier erschienen. Man hatte sie jubelnd begrüßt. Die Österreicher hatten die Stellung an der Adder, dem Oglio und der Chiesa aufgegeben. Sie wollten endlich die jüngst erlittenen Niederlagen entscheidend wiedergutmachen. Daher hatten sie an den Ufern des Mincio bedeutende Kräfte zusammengezogen, deren Oberbefehl mutig und entschlossen der junge und ritterliche Kaiser von Österreich selbst übernommen hatte. Am 17. Juni kam König Viktor Emanuel in Brescia an, begeistert begrüßt von der Bevölkerung, die 10 Jahre lang unter drückender Fremdherrschaft gelebt hatte und die in dem Sohn von Karl Albert den Retter und den Helden sah. Am folgenden Tag hielt Kaiser Napoleon seinen triumphalen Einzug in der gleichen Stadt. Ein Freudentaumel ergriff die Menge. Sie war glücklich, einem Herrscher danken zu können, der erschienen war, ihnen zu helfen, Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Am 21. Juni verließen der Kaiser der Franzosen und der König von Sardinien Brescia. Ihre Armeen waren schon am Abend vorher abgerückt. Am 22. Juni wurden Lonato, Castenedolo und Montechiaro besetzt. Und am Abend des 23. Juni erließ der Kaiser, der den Oberbefehl führte, ausführliche Befehle, aufgrund deren die Armee des Königs Viktor Emanuel, die bei Desenzano stand und den linken Flügel der verbündeten Armeen bildete, sich am Morgen des 24. Juni nach Posolengo begeben sollte. Marschall Baragui di Leer erhielt als Marschziel Solferino, Marschall Herzog von Magenta Cavriana, General Niel sollte Guidizolo erreichen, Marschall Canrobert Medole und die kaiserliche Garde endlich wurde auf Castiglione angesetzt. Die vereinten Streitkräfte waren 150.000 Mann stark und hatten einen Artilleriepark von 400 Kanonen. Der Kaiser von Österreich hatte zu seiner Verfügung in der Lombardei 9 Armeekorps, die zusammen 250.000 Mann zählten. Seine Operationsarmee war durch die Garnisonen von Verona und Mantua verstärkt. Gemäß dem Plan des Feldzeugmeisters Freiherrn von Hess hatten sich die kaiserlichen Truppen von Mailand und Brescia an ununterbrochen zurückgezogen, mit dem Ziel, alle Kräfte, die Österreich damals in Italien besaß, zwischen Etsch und Mincio zu vereinen. Die Truppen erster Linie jedoch, die allein für die Schlacht in Frage kamen, bestanden nur aus 7 Armeekorps mit insgesamt ungefähr 170.000 Mann und einem Artilleriepark von 500 Kanonen. Das kaiserliche Hauptquartier war von Verona zunächst nach Villafranca, dann nach Valleggio verlegt worden und die Truppen hatten Befehl erhalten, bei Peschiera, Salionzo, Valleggio, Ferri, Goito und Mantua von neuem den Mincio zu überschreiten. Das Groß der Armee rückte von Pozzolengo nach Guidizolo, um nach den Vorschlägen verschiedener alter, kriegserfahrener Feldmarschallleutnants die französisch-sardinische Armee zwischen dem Mincio und der Chiesa anzugreifen. Die österreichischen Kräfte waren in 2 Armeen aufgeteilt, die unter dem Oberbefehl des Kaisers standen. Die erste Armee wurde von dem Feldzeugmeister Graf Wimpfen befehligt. Ihm unterstanden die Korps des Fürsten Edmund von Schwarzenberg, des Grafen Schaffgotsch und des Freiherrn von Feigl, sowie die Kavalleriedivision des Grafen Sedwitz. Diese Armee bildete den linken Flügel. Sie hatte Stellungen bezogen in der Gegend von Volta, Guidizolo, Medole und Castel Goffredo. Die zweite Armee stand unter dem Befehl des Kavalleriegenerals Graf Schlick. Ihm unterstanden die Feldmarschallleutnants Graf Glamgalas, Graf Stadion, Baron von Zobel und Ritter von Benedek, sowie die Kavalleriedivision des Grafen Mensdorf. Diese Armee bildete den rechten Flügel. Ihre Stellungen verliefen von Cavriana über Solferino, Pozzolengo nach San Martino. So waren denn am Morgen des 24. Juni alle Höhen zwischen Pozzolengo, Solferino, Cavriana und Guidizolo von den Österreichern besetzt. Sie hatten dort starke Artilleriekräfte auf einer Hügelreihe zusammengezogen, welche das Zentrum der ausgedehnten Angriffsstellung bildete. Dies ermöglichte sowohl dem rechten wie dem linken Flügel, sich nötigenfalls unter den Schutz der befestigten Höhen zurückzuziehen, die man für uneinnehmbar hielt. Obgleich beide feindlichen Armeen gegeneinander marschierten, erwartete man auf beiden Seiten nicht, dass man so bald aufeinandertreffen würde. Die Österreicher hofften, dass nur ein Teil der verbündeten Armeen die Chiese überschritten hatte. Sie waren naturgemäß im Unklaren über die Absichten des Kaisers Napoleon und ihr Nachrichtendienst war schlecht. Die Verbündeten glaubten gleichfalls nicht, dass man so schnell auf die Armee des Kaisers von Österreich stoßen würde. Weder Erkundungen noch Berichte der Patrouillen oder der Besatzungen von Ballons, die man am 23. Juni aufsteigen ließ, hatten irgendwelche Anzeichen dafür ergeben, dass die österreichische Armee Front gemacht habe und von neuem zum Angriff geschritten sei. Man erwartete zwar auf beiden Seiten eine baldige große Schlacht, dennoch stießen die österreichischen und die französisch-sardinischen Truppen am Freitag, dem 24. Juni, völlig überraschend aufeinander. Die Heerführer waren beiderseits in Unkenntnis über die Bewegungen der gegnerischen Truppen. Jedermann hat von der Schlacht von Solferino gehört oder irgendeinen Bericht über sie gelesen. Eine so ergreifende Erinnerung verlöscht nicht so leicht. Umso mehr, als die Folgen dieses Tages noch heute in verschiedenen europäischen Staaten zu spüren sind. Durch ein Zusammentreffen besonderer Umstände hatte ich als einfacher Tourist und diesem großen Kampf völlig fernstehend die einmalige Gelegenheit, den erschütternden Szenen beiwohnen zu können, die ich hier aufzeichnen will. Ich werde auf diesen Seiten nur meine persönlichen Eindrücke wiedergeben. Man darf hier weder genaue Einzelheiten noch strategische Aufschlüsse erwarten. Die muss man in anderen Büchern suchen. An jenem denkwürdigen 24. Juni standen sich mehr als 300.000 Menschen gegenüber. Die Schlachtlinie hatte eine Ausdehnung von 5 Meilen und es wurde 15 Stunden lang gekämpft. Die österreichische Armee, die während der ganzen Nacht des 23. Juni die Mühsale eines schwierigen Marsches hatte ertragen müssen, war seit der Morgendämmerung heftigen Angriffen der verbündeten Armeen ausgesetzt. Sie litt unter der starken, erschlaffenden Hitze und ebenso unter Hunger und Durst, da die Truppen mit Ausnahme einer doppelten Ration Schnaps während des ganzen Freitags kaum irgendwelche Nahrung erhielten. Die französischen Truppen, die seit Beginn der Dämmerung auf dem Marsch waren, hatten nichts anderes zu sich genommen als ihren Morgenkaffee. So waren denn die Kämpfenden, besonders die unglücklichen Verwundeten, als diese schreckliche Schlacht beendet war, vollkommen erschöpft. Gegen 3 Uhr morgens setzten sich das 1. und 2. Korps unter den Marschälen Baragui di Lea und MacMahon auf Solferino und Cavriana in Bewegung. Doch kaum war die Spitze der Marschkolonnen über Castiglione hinausgekommen, als sie auf österreichische Vorposten traf, welche hartnäckigen Widerstand leisteten. Beide Armeen machten sich nunmehr kampfbereit. Überall hört man die Angriffssignale der Hörner und das Rasseln der Trommeln. Kaiser Napoleon, der die Nacht in Montechiaro zugebracht hat, begibt sich in aller Eile nach Castiglione. Um 6 Uhr ist starkes Feuer im Gange. Die Österreicher rücken in vollkommener Ordnung auf den Chausseen vor. Inmitten der dichten Massen weißer Waffenröcke flattern die schwarz-gelben Standarten mit dem kaiserlichen Adler. Unter allen Armeekorps, die an diesem Kampf teilnehmen, bietet die französische Garde den imposantesten Anblick. Es ist ein strahlender Tag und der blendende Glanz der italienischen Sonne spiegelt sich in dem blitzenden Waffenschmuck der Dragoner, der Garde zu Pferde, der Lanciers und Kürassiere. Zu Beginn des Kampfes hat Kaiser Franz Josef mit seinem Generalstab das Hauptquartier verlassen, um sich nach Volta zu begeben. Ihn begleiten die Erzherzöge des Hauses Lothringen, unter denen sich der Großherzog von Toskana und der Herzog von Modena befinden. Inmitten eines schwierigen Geländes, das den Verbündeten völlig unbekannt ist, findet der erste Zusammenstoß statt. Die französische Armee muss sich zunächst einen Weg bahnen durch die mit Reben durchflochtenen Maulbeerreihen, die starke Hindernisse bieten. Der Boden ist häufig durchschnitten von großen, trockenen Gräben und von 3 bis 5 Fuß hohen langen Mauern, die in der Basis sehr breit sind und sich nach oben verjüngen. Die Pferde müssen diese Mauern erklimmen und über die Gräben setzen.